Sehr verehrtes Publikum, herzlich willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute habe ich ein zweites oder drittes Mal, ich weiß es gar nicht mehr, mal wieder zu Besuch, den guten alten Robert Fleischer. Hallo Robert.
Hallo Tom, ich glaube, es ist das dritte Mal jetzt, ja?
Genau. Ich meine auch, irgendwie sowas in dem Dreh, ja. Und einmal, das weiß ich, haben wir über deinen journalistischen Werdegang gesprochen, der auch schon zusammenhing mit der UFO-Forschung, mit der du dich schon lange interessierst. Und einmal haben wir, glaube ich, tatsächlich nur über UFOs gesprochen. Das wollen wir auch heute wieder tun, denn es hat sich einiges getan. Du bist, das muss man, glaube ich, so ungeschminkt sagen, du bist ziemlich ausgelacht worden und veralbert worden und durch den Kakao gezogen worden in den letzten, ich glaube, 15 Jahren, die du dich mit dem Thema beschäftigt hast. In letzter Zeit hat es eine erhebliche Entwicklung gegeben, die dir theoretisch Genugtuung erlauben dürfte, aber du bist kein Mensch, der Genugtuung empfiehlt. Das habe ich im Vorgespräch mit dir mitbekommen. Aber vielleicht versuchen wir es mal. Es hat eine UFO-Anhörung gegeben und über die möchte ich, dass du jetzt mal ein bisschen was erzählst. Ganz ja, ohne genau. Genugtuung. Ganz ohne.
Ich will jetzt erstmal was über das Lächerlichmachen sagen. Das wird mir immer mal wieder gesagt, dass ich ausgelacht worden wäre die letzten 15 Jahre, aber ehrlich gesagt habe ich nichts davon mitgekriegt. Es kann sein, dass es so gewesen ist, aber weder die Journalisten, die mich eingeladen haben in ihre Fernseh- und Radioproduktionen, noch irgendwelche Mails oder vielleicht habe ich einfach meine Aufmerksamkeit nicht drauf gerichtet und war zu sehr mit den eigentlichen UFOs beschäftigt. Ja, ich habe ja 2007 diese Exopolitik-Initiative gegründet, die hieß damals noch, und das war wirklich lachhaft, Deutsche Initiative für Exopolitik und Freigabe der UFO-Technologie, weil ich damals schon an dem Punkt war, die müssen da schon irgendwelche Sachen haben und zwar außerirdische Technologie und es wäre doch gut, wenn wir das hätten, bräuchten wir kein Erdöl und Erdgas und dann hätte die EU also keine Sanktionen gegen Russland in der Hand sozusagen. Ja, gut. Also ich meine das war so damals der Gedanke, habe aber gleich gemerkt, das ist irgendwie drei Schritte zu früh für die Deutschen, weil in Deutschland ja UFOs, erstmal gibt's ja UFOs nicht. Zweitens, weil es keine UFOs gibt, gibt es auch keine Geheimhaltung. Und drittens, dass die Amerikaner geheime Trümmerteile hätten von UFOs, die es nicht gibt, das ist ja nun absurd hoch drei. So, ja. Und das wurde mir dann auch klar und deswegen habe ich das dann geändert in Exopolitik Deutschland. Aber
ist,
von Anfang
ist etwas
an
griffiger.
Aber von Anfang an war unser Ziel Anhörungen vor dem US-Kongress. Das wollte ich noch sagen. Anhörungen vor dem US-Kongress von Militärangehörigen, die über ihre UFO-Erfahrungen erzählen. Und jetzt hatten wir tatsächlich UFO-Anhörungen vor dem US-Kongress, genauer gesagt vor einem Permanent Select Committee, also vom Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses am 17. Mai.
Moment. Einmal muss ich doch dazwischengrätschen, von wegen, du kannst dich nicht erinnern, ob irgendjemand dich ausgelacht hätte. Also ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, vielleicht kann ich dir da ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Ach so, klar.
Die du mit Dirk Pohlmann besucht hast und da habt ihr das Thema auch sehr ernst angesprochen und seid mehr oder weniger kollektiv schon.
Ja,
sagen
ja,
das wir mal nicht 100% worden. Ernst genommen worden.
Ja, klar.
Ja, genau.
Ja, also, ja, klar. Das ist die typisch deutsche Ahnungslosigkeit, das reflexhaftige Lachen. Also das habe ich schon erlebt. Also so, ich habe das schon erlebt, wirklich. Zum Beispiel auf einer Journalistenkonferenz oder so. Ich stehe da mit anderen Kollegen. Wir unterhalten uns über dies und das und so. Sehr geistreiche Gespräche über Weltpolitik geführt und alles Mögliche. Und dann nach einer halben Stunde sagt er, und was machst du denn da eigentlich in deinem unabhängigen Magazin? Und sagt, ich mache Grenzwissenschaften und UFOs. Und er sagt,
UFOs? Vorbei, ne?
Ja, ja. Okay, dreht sich um und geht weg. Das habe ich schon mal erlebt. Und das ist auch wirklich erstaunlich. Man kann dem Durchschnitts-Tagesschau-Zuschauer nicht erläutern in drei Worten, warum dieses Thema so relevant ist für die Menschheit, wie ich finde, wie es das ist, weil der einfach keine Ahnung hat. Weil die Tagesschau ist keine gute Quelle für UFOs oder die öffentlich-rechtlichen Medien überhaupt, hat man jetzt gerade wieder
Ja gut, nicht nur für UFOs. Also es werden Geschichten erzählt und die sind dann in Stein gemeißelt und da kommt dann auch nichts daneben irgendwie. Also Russland ist der einzig Böse und die Ukraine ist das Land, wo Honig und Milch und Honig fließen und UFOs gibt es nicht und die gab es früher nicht und die wird es auch niemals geben und damit ist die Geschichte zu Ende erzählt. Und wenn jemand um die Ecke kommt und irgendwas anderes erzählt, kann das ja eigentlich nur Schwachsinn sein. Jetzt aber zur Anhörung. Ich habe dich ja unterbrochen wegen der Auslachgeschichten. Also bitte.
Genau. Am 17. Mai vor dem Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses hat eine Anhörung stattgefunden. Zu Gast waren zwei Leute vom Geheimdienst. Der eine ist der stellvertretende Chef des Marinegeheimdienstes und der andere ist der Leiter der UAP Task Force. Und die UAP Task Force, man muss dazu sagen, also ich möchte mal ganz kurz historisch rekapitulieren, weil das wichtig ist zu verstehen. Ja, das Militär hat von Anfang an UFOs untersucht in den USA. Die haben dann aufgrund von öffentlichem Druck angefangen, das öffentlicher zu machen. Es gab ein Universitätsprojekt, Project Blue Book. Vorher gab es noch zwei andere, Project Sight und Grudge. Blue Book ist 1969 von der Luftwaffe eingestellt worden, weil sie gesagt haben, na ja, also da ist nichts Großes dabei rumgekommen und das Wenige, was wir uns nicht erklären können, da finden wir bestimmt auch noch eine Lösung und es gibt keine Hinweise darauf, dass es irgendeine Bedrohung der nationalen Sicherheit gäbe oder dass es Anzeichen einer fortschrittlichen Technologie zeigen würde. Und dann ist das Thema 50 Jahre lang in den USA, also offiziell zumindest, unter den Teppich gekehrt worden. Es hat sich offiziell niemand interessiert. Es wurde immer wieder auf dieses Air Force Statement hingewiesen, warum sie Blue Book dicht gemacht haben. Und seit 5 Jahren hat sich die Sache aber extrem verändert, denn im Dezember 2017 ist bekannt geworden, dass das Pentagon ein geheimes UFO-Forschungsprojekt durchgeführt hat. 5 Jahre lief das. Das war jedenfalls damals die Darstellung. Und bekannt geworden ist es durch den ehemaligen Leiter dieses geheimen Forschungsprojekts, Luis Elizondo, mit dem ich jetzt schon seit Jahren in gutem Kontakt stehe und Austausch und der in dieser Zeit nicht nur die Existenz des Projekts geheim bekannt gemacht hat, sondern eben auch jede Menge militärische Zwischenfälle, von denen bislang niemand gewusst hat. Und der hat die ganzen Militärzeugen dazu und der hat Insiderwissen und das merkst du auch. Und er ist nicht allein. Er wird unterstützt von Christopher Mellon, einem ehemaligen stellvertretenden Stellvertreter der Verteidigung für Geheimdienste, so heißt das, glaube ich, auf Deutsch, okay. Der selber im Büro des Unterstaatssekretärs der Verteidigung für Geheimdienste, für Nachrichtendienste gearbeitet hat. Also genau da, wo jetzt auch diese UAP Task Force also die mit UFOs zu tun haben, sagen wir es so. Und die beiden haben in den letzten 5 Jahren Erstaunliches geleistet und die amerikanische Politik und also die amerikanische Politik in die Enge, die Geheimdienste in die Enge getrieben und die Öffentlichkeit tatsächlich darauf aufmerksam gemacht mit zuverlässigen Zeugen, mit Dokumenten und mit allem, was dazugehört, dass an dem Phänomen was dran ist. Und sie haben auch Politiker gebrieft im US-Kongress. Das heißt, die Volksvertreter, die bis jetzt immer nur gebrieft worden sind, die haben dann mal eine Anfrage ans Pentagon geschickt. Das Pentagon hat gesagt, nö, da wissen wir nichts und so. Die haben jetzt Informationen aus erster Hand bekommen von den Piloten, die beauftragt worden sind, loszufliegen und die Dinger abzuschießen, während sie dort um die Flugzeugträger zischen mit Flugmanövern, die nach unseren Naturgesetzen nicht möglich sind. Das hat die natürlich sehr, sehr neugierig gemacht. Und so kam es dazu, dass der US-Kongress im letzten Jahr ein neues Gesetz verabschiedet hat. Es wird ja immer das Geheimdienstgenehmigungsgesetz, National Defense Authorization Act. Und da ist eben jetzt auch eine Bestimmung drin, dass das Pentagon aufgefordert wird, eine UFO-Forschungsabteilung zu gründen. Und diese UFO-Forschungsabteilung hat die Aufgabe, unter anderem die Öffentlichkeit einmal pro Jahr zu informieren über das, was sie finden. Sie haben die Aufgabe, alle Informationen, die bei den verschiedenen Geheimdienst- und Militärbehörden über UFOs vorliegen, konzentriert, systematisch zu erfassen, zu sammeln, zu analysieren und sogar auch mit privaten Vertragsunternehmen zu reden, des Pentagon, die Erkenntnisse über solche Sachen haben könnten. Und das Ganze dann einmal halbjährlich beim Kongress darüber Bericht zu erstatten und einmal jährlich für die Öffentlichkeit. Und was wir jetzt gesehen haben, war im US-Kongress am 17. Mai die erste öffentliche Unterrichtung dieser Leute über den Fortgang des Projekts. Und ja, darüber können wir ja jetzt mal reden, was Sie gesagt haben, was rausgekommen ist und was nicht rausgekommen ist.
Ja, das müssen wir tun, unbedingt. Also von Flugmanövern, die im Grunde genommen gar nicht möglich sind, hast du, glaube ich, schon vor ein, 2 Jahren gesprochen, vielleicht sogar noch länger,
Vor
jedenfalls
10 Jahren
irgendwann.
habe ich
Ja,
darüber schon
okay.
gesprochen, ja.
Aber da gab es irgendwie Aufnahmen, die dann auch von Piloten gemacht worden sein sollen. Ich sage es jetzt im Konjunktiv, weil die Reaktionen, zumindest dann hier aus Deutschland, dann eben die waren, dass irgendwelche ausgewiesenen Experten, nennt Markus Lanz sie, glaube ich, immer. Also es gibt ohne Ende ausgewiesene Experten, das ist Wahnsinn. Und irgendwelche ausgewiesenen Experten haben dann eben gesagt, nein, das ist alles Quatsch und wir haben hier Belege und da Belege und das ist Unsinn und das ist manipuliert und Fake News und es sind überhaupt keine unmöglichen Flugmanöver, Ding, Ding, Dong, etc. pp. Und jetzt ist, da steht dann sozusagen Aussage gegen Aussage, aber vielleicht kannst du auch zu den ausgewiesenen Experten noch was sagen. Die Frage ist jetzt, Stichwort zum Beispiel, eigentlich theoretisch unmögliche Flugmanöver. Ist denn da jetzt tatsächlich die Beweislage eine andere oder wie muss ich das
Also,
verstehen?
wenn du mit dem Experten, den einen deutschen Astronauten Ulrich Walter meinst, der gesagt hat, das, was wir da auf dem Video sehen vom US-Militär, ist nichts als ein Fliegenschiss auf der Linse, dann
Ja.
beschreibt das, dann ist das ein wunderschönes Kaleidoskop durch die deutsche Medienlandschaft. Das mehr braucht man eigentlich nicht zu wissen darüber, wie viel Expertenwissen diese Leute tatsächlich darauf verwenden.
Ja,
Nö, also
trotzdem
die
ist ja
wird
die
ja
Frage,
wirklich.
Fliegenschiss oder nicht. Also, das ist ja trotzdem die Frage, unabhängig davon, wer das jetzt behauptet.
Ja, wir können da gerne mal drüber reden. Also es sind mehrere Videos veröffentlicht worden und ein berühmtes Video stammt von dem Vorfall der USS Nimitz aus dem Jahr, aus dem November 2004. Das ist eine Flugzeugträgerkampfgruppe, also die besteht aus dem Flugzeugträger USS Nimitz und dann sind da noch mehrere. Da ist dann noch ein Lenkwaffenkreuzer dabei, die USS Princeton. Die haben das leistungsfähigste Marineradar der Welt. Sie haben, und dazu gibt es dann noch Aufklärungsflugzeuge, Hawkeye, die haben so eine riesengroße Radarschüssel auf dem Dach, ja, so. Und die haben vor allem wie gesagt, das leistungsfähigste, neueste Radar-Equipment, was es gibt, ja. Und die sind am Anfang, die haben dann eine Übung durchgeführt vor der Westküste der USA, unweit von Catalina Island und haben dort Übungen halt gemacht, Gefechtsübungen, ja. Und während sie diese Übung gemacht haben, haben sie auf ihrem neuen Radarsystem, und man muss dazu sagen, das ist nicht, wie man sich das vorstellt, ein Radar und da gibt es einen Plong und das geht dann zurück und da sieht man so das, was man sich so unter Radar vorstellt, sondern wir reden hier von Sachen, die können Objekte, die 30 Zentimeter groß sind, aus vielen, vielen, vielen Meilen entfernt erkennen. Und das ist ein dreidimensionales, also mit mehreren Multisensor gestütztes Erfassungssystem, was dann auf einem Bildschirm dreidimensional anzeigen kann, wo sich das gerade befindet. Und das basiert auf vielen verschiedenen hochentwickelten Sensoren. Das ist das Modernste, was es gibt. Und da haben sie komische Sachen festgestellt, die dort immer rumgezischt sind und haben gedacht, das muss wohl eine Fehlfunktion sein. Wir müssen mal unsere Sensoren neu kalibrieren. Und das haben sie gemacht, haben das Ding dann wieder eingeschaltet und festgestellt, oh, die Objekte sind ja immer noch da, nur dass sie jetzt klarer und schärfer zu erkennen sind.
Okay.
Also haben sie angefangen, also haben sie Flugzeugpiloten losgeschickt. Die sind alle an die Öffentlichkeit gegangen. Inzwischen ist es bekannt, wer diese Leute sind. Die haben öffentlich Interviews gemacht. Wir reden von Commander David Fravor, das war der Ausbilder. Wir reden von seiner Wingman-Pilotin, also die in dem zweiten Flugzeug saß, Alex Ann Dietrich. Die sind zuerst losgeschickt worden, weil sie gerade auf einem Übungsflug waren. Geht mal zu diesem Vektor, also zu dieser Koordinate und guckt mal, was da ist. Und dann sind die da hingeflogen und haben was Komisches gesehen, was über der Wasseroberfläche hin und her zischt. Und unter dem Wasser sah so aus, als würde irgendwas brodeln. Also als wäre da was viel Größeres noch im Wasser. David Fravor beschließt, einen steilen Abwärtskurve zu machen und nach unten zu fliegen und sich das genauer anzugucken. Und sieht ein weißes Ding, was aussieht wie so ein Tic-Tac-Lutschbonbon, aber halt viel größer, vielleicht so, was hatten Sie gesagt, wie groß war das? 50, 60 Fuß? Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie groß, Moment mal, vielleicht 50 Fuß lang, also so 18 Meter, wenn ich das ist richtig, oder 17, 18 Meter lang etwa geschätzt. Ein weißes, flügelloses Objekt, das nahe der Wasseroberfläche wie ein Tischtennisball hin und her schießt, als würde es gegen unsichtbare Wände schießen. Und das Ding hat keinerlei erkennbare Flugzeugeigenschaften, keine Flügel, keinen Gasauftrieb, keine Leitflächen, nichts. Und bewegt sich auf eine Art und Weise, wie ein Flugzeug sich nicht bewegen kann. Er fliegt dahin, also die fühlen sich sofort unterlegen, er fliegt dahin, das Objekt kommt auf ihn zu und schießt dann sofort wie eine Gewehrkugel davon. Und das ist deshalb erstaunlich, und es ist nicht nur der David Fravor, der es gesehen hat, sondern eben die anderen Piloten auch, und es wurde auch auf den Radaren beobachtet, all das, ja. Also es ist deshalb so interessant, weil es gibt ja nun das Masseträgheitsgesetz, ja. Das ist ein Naturgesetz auf der Welt. Wenn du jetzt sagst, du willst jetzt mal auf der Autobahn bei Tempo 100, siehst du, oh, ich habe die Ausfahrt verpasst, ich will zu dem McDonald's, ich reiße jetzt mal mein Lenkrad einfach um 90 Grad darüber. Was wird denn passieren? Dein Auto wird nicht 90 Grad bei 100 km/h jetzt dann dort rüberfahren zu dem McDonald's, sodass du deinen Burger essen kannst, sondern das Auto überschlägt sich und du bist tot. Einfach deshalb, weil die Masse, die du einmal, die kinetische Energie, die Masse, die du in eine Richtung in Bewegung gesetzt hast, die erfordert einfach, dass du langsamer wirst und du musst eine Kurve fahren und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, wenn eben so eine plötzliche Richtungsänderung erfolgen würde, dann bist du Matsch.
Und aber gesund gestorben, ich habe ja den Burger nicht mehr gegessen, aber das nur als Randnotiz sozusagen.
Ja. Und das gilt natürlich insbesondere bei den hohen Geschwindigkeiten, die Flugzeuge machen. Da sind Beschleunigungsgeschwindigkeiten dabei, die so hoch sind, dass es weder der Pilot noch das Flugzeug überleben würde nach unseren Naturgesetzen. Und genau das ist aber hier beobachtet und offenbar eben auch gemessen worden. Und das Ganze geht aber noch weiter. Die Piloten und die anderen Piloten haben es auch gesehen von weiter oben. Ja, so die melden dann, das UFO ist weg. Die nennen das ja jetzt übrigens UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, also ja, unidentifiziertes Phänomen im Luftraum. Ja. Die bekommen dann die Anweisung, dass sie zurückfliegen zu einem Treffpunkt, zum Combat Air Patrol Point. Das ist so eine Art Sammelstelle vor und nach dem Einsatzgeschehen, wo die Flieger dann rumfliegen und gucken, ob sie mit ihren Bordinstrumenten noch was anderes im Einsatzgebiet erfassen. Und während sie ihre Flugzeuge drehen und sich dorthin auf den Weg machen, bekommen sie schon die nächste Durchsage von der USS Princeton, dass, ihr werdet es nicht glauben, aber das UFO ist jetzt an eurem Cap Point. Ja, also das ist jetzt schon dort, wo ihr euch einfinden sollt. Und was das bedeutet, darauf komme ich gleich noch. Der Fall geht weiter. Die beiden, die fliegen also dann zum Flugzeugträger zurück, aber es startet ein dritter Jet. Und zwar mit dem Piloten Chad Underwood an Bord. Und der ist, wie gesagt, es ist auch alles inzwischen öffentlich. Der hat Interviews dazu gegeben. Der war im New Yorker zum ersten Mal. Der ist derjenige, der dieses berühmte FLIR-Video aufgenommen hat. Dieses berühmte Video, das von dem Vorfall bekannt geworden ist, mit einer vorwärts gerichteten Infrarotkamera, die eben extra dafür gebaut wurde, um schnelle Ziele zu erfassen, damit man dann seine Waffen draufschalten und irgendeine Rakete drauf abschießen kann. Ja, dieses System ist eins der hochentwickelsten Systeme, die es gibt beim Militär. Und wenn da jetzt irgendjemand sagt, da hat eine Fliege aufs Objektiv gekackt oder sowas und das ist alles, was du siehst, dann ist das einfach nur, dann ist das nicht nur lachhaft, sondern es ist geradezu peinlich. Und es ist oberpeinlich, dass die deutschen Journalisten sowas berichten. Also das geht überhaupt nicht. Er sagt eben auch,
kurze Zwischenfrage, um mal ganz naiv zu fragen. Du sagst also, es ist jetzt von Zeugen und zwar nicht von irgendwelchen Sonntagsspaziergängern, sondern von amtlichen Piloten, die sich also auskennen in der Materie berichtet worden, dass es also diese Flugmanöver von diesem Flugobjekt, nenne ich es jetzt mal so, gegeben hat.
Und von den Radarlotsen, die das Ding auf dem hochentwickelten Radar alles mitverfolgt haben. Und zwar nicht nur diesen Vorfall, sondern viele andere auch während dieser Zeit.
Genau, also das muss man ja schon als mehr Beleg auffassen als das, was der Fliegenschiffsmensch da gesagt hat.
Ja, und dazu muss man noch erwähnen, dass im US-Kongress die Abgeordneten die die UAP Taskforce-Leiter gefragt haben, was ist denn der eine Fall, wo sie sagen würden, das ist jetzt nichts Menschengemachtes, das könnte außerirdisch sein. Und da sagt der, ich kann Ihnen nicht sagen, ob das außerirdisch gemacht ist, aber was diesen USS-Nimitz-Zwischenfall vor der Küste, vor der Westküste angeht von 2004, das ist wirklich unerklärlich. Da, wir haben multiple Sensordaten dazu. Das ist das erste Mal, dass er das gesagt hat. Und es ist uns völlig rätselhaft, was das gewesen sein könnte.
Also es ist im Grunde genommen eine Umgehung der physikalischen Gesetze, die wir hier eigentlich als Axiom festgelegt haben.
Ja, und nicht nur das, es zeigt ganz eindeutig Anzeichen von Intelligenz. Denn das ist ja der springende Punkt mit diesem Cap Point, wohin die Piloten fliegen sollten. Und das UFO war schon da, noch bevor die dort angekommen sind. Woher wusste das UFO, wo dieser Cap Point ist? Das ist ja eine ganz konkrete Koordinate, die entweder vor der Übung übermittelt worden ist, die halt feststand, oder die während der Übung oder nach diesem Einsatz denen übermittelt worden ist, aber in beiden Fällen über menschliche Kommunikation und höchstwahrscheinlich über hochverschlüsselte militärische Kanäle. Und selbst wenn sie ein großes Schild aufgestellt hätten an Bord der USS Nimitz, wo drauf steht, hola, hier, euer Cap Point ist hier bei Koordinate XY oder irgendwas. Selbst dann muss man davon zwingend ausgehen, dass das UFO in der Lage war, diese Kommunikation auf irgendeine Weise mitzulesen und rauszukriegen, wo der Cap Point sich befindet. Sonst hätte es sich nicht dort einfinden können.
Ja,
Punkt. Das ist eben so.
Ja, okay, das lassen wir jetzt auch einfach mal so stehen. Da kannst du noch eine halbe Stunde drüber referieren. Es ändert sich länger, ja nichts. Aber länger bestimmt, ja. Interessante Frage, die gar nicht technisch ist, die mir jetzt aber spontan eingefallen ist, ist die, das ist ja ziemlich beruhigend. Ich meine, theoretisch hätte es ja wohl vermutlich auch die Möglichkeit gegeben, die knallen die Flugzeuge einfach ab. Und den Flugzeugträger gleich mit. Also offensichtlich war ja, sagen wir mal, keine Aggressivität im Spiel. Oder wie interpretierst du das?
Nö, in dem Fall nicht.
Ja.
In dem Fall nicht. Okay. Es ist auch aggressives Verhalten, ist nur sehr wenig bekannt aus der UFO-Geschichte. Aber wenn es aggressives Verhalten gab, dann oftmals eher so als Reaktion auf aggressives Verhalten der Menschen. Also ich kann ja mal ein Beispiel geben, wenn du willst.
Ja, gerne.
1967, ganz wichtiger Fall, ein UFO schwebt über der iranischen Hauptstadt Teheran und wird dort von Anwohnern gesehen und so weiter. Und darum schickt die kaiserlich-iranische Luftwaffe F-4-Jets los und an Bord befindet sich ein Pilot, der heißt Parvez Jafari, der auf das Ding losfliegt. Er sieht, es ist ein Objekt mit großer Leuchtkraft. Und als er sich mit seinem F4 Phantom Jet diesem Objekt nähert, fallen seine Bordinstrumente aus und seine Kommunikation. Und er bricht seinen Abfangvorgang ab und fliegt zurück. Und es gibt einen zweiten Jet. Nein, Moment. Das war der erste Pilot. Danach kommt ein zweiter Jet und das ist der Parvez Jafari, ein sehr, sehr erfahrener Pilot. Der fliegt auch dahin und er sieht also auch ein großes Objekt, das ganz stark leuchtet. Das sieht so aus wie starke blinkende Stroboskoplichter, die in einem rechteckigen Muster angeordnet sind und abwechselnd blau, grün, rot und orange leuchten. Und die Abfolge der Lichter war so schnell, dass alle Farben auf einmal zu sehen waren. So, und das Objekt versucht er also abzufangen. Er versucht, eine Rakete auf das Objekt abzufeuern. Aber in dem Moment geht seine Waffenkonsole aus und er verliert jegliche Kommunikation, also alles. Ja. Und er sieht, dass von diesem Objekt, wo er gerade versucht hat anzugreifen, eine zweite große Leuchtkugel abgeht und direkt auf ihn zuschießt. In dem Moment, er ist alles ausgefallen, er dreht sein Flugzeug runter in den Sturzflug, versucht zu entkommen und schafft das. Und als er dann im Abstand war, sieht er, dass dieses zweite Objekt wieder sich mit dem ersten Objekt vereint. Und und dann hat es sich vereinigt. Und der ganze Fall, der ging dann so weiter, dass sie gedacht haben, und dann kam ein zweites Objekt noch aus dem großen Objekt raus und ist auf den Boden geschossen. Und die haben jetzt gedacht, da wird es jetzt eine Explosion oder einen Einschlag geben auf dem Erdboden, aber da war nichts. Am nächsten Tag sind die Leute von der Luftwaffe dorthin gefahren mit dem Jeep und waren nur irgendwo haben dort irgendwo in der Wüste ein Haus gefunden und da waren ein paar Leute und die haben sie gefragt, sie sind mit dem Hubschrauber dahin geflogen und sie haben gefragt, also ob sie da in der letzten Nacht irgendwas Komisches gesehen hätten und die Leute sagen, sie haben nur ein lautes Geräusch und ein sehr helles Licht gesehen, aber mehr war da nicht. Und das Interessante ist jetzt, wir wissen von dem Vorfall, weil es in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre in den USA ziemlich leicht war, durch das neue Informationsfreiheitsgesetz an geheime Informationen zu kommen. Und da mussten die Geheimdienste wirklich alles rausrücken, was sie haben. Und 1977 ist also ein Bericht über diesen Vorfall vom US-Militärgeheimdienst an die Öffentlichkeit gekommen. Und dieser Bericht beschreibt diesen ganzen Vorfall. Er sagt, das Interessante ist an diesem Schreiben, dass es auch eine Einschätzung des Militärgeheimdienstes gibt. Und der Militärgeheimdienst sagt, das ist ein herausragender Bericht. Dieser Fall ist ein Klassiker, der alle Kriterien für eine gültige Studie des UFO-Phänomens aufweist, nämlich das Objekt wurde von mehreren Zeugen von verschiedenen Orten gesehen und verschiedenen Blickwinkeln. Die Glaubwürdigkeit der Zeugen war hoch. Die visuelle Sichtung wurde durchs Radar bestätigt. Es wurden ähnliche elektromagnetische Effekte durch drei separate Flugzeuge gemeldet. Also er war nur eins von drei Flugzeugen, bei denen das passiert ist. Es gab physiologische Auswirkungen auf Besatzungsmitglieder und die UFOs zeigen eine übermäßige Manövrierfähigkeit. Und natürlich zeigt auch dieser Fall, dass eine Intelligenz hinter diesem Phänomen stecken muss. Denn woher wusste das Objekt? Also man kann jetzt vielleicht sagen, okay, wenn da die Bordinstrumente ausgefallen sind und wenn das Licht ausgegangen ist im Cockpit, dann ist es vielleicht irgendeine elektromagnetische Interferenz. Das war vielleicht so eine Art Kugelblitz und das hat da vielleicht irgendwie keine auf irgendeine Art, die wir jetzt nicht wissen, vielleicht irgendwie die Bordelektronik außer Kraft gesetzt. Man kennt das ja von Atombombenexplosionen, dass da sowas passiert in der Nähe. Aber dass da eine Kugel rausschießt aus dem Ding und direkt auf den Jet zufliegt, das ist eine eindeutige defensive Reaktion dieses Dings oder was auch immer. Jedenfalls ist es eine intelligente, gesteuerte, gerichtete Aktion von diesem UFO auf den abfangenden Jet. Und solche Fälle gibt es jede Menge in der UFO-Geschichte und die Militärs in vielen Ländern sind sich darüber bewusst und das gibt es schwarz auf weiß, da könnte ich jetzt auch viel dazu sagen, dass die wissen, dass da eine Intelligenz dahinter steckt.
Ja. Wir sprechen gleich auch nochmal über die NASA, die sich inzwischen ja offensichtlich auch sehr für diese Thematik interessiert. Vorher nochmal ganz untechnisch, wieder so eine spontane Frage, die mir einfällt. Ich glaube, es war mal Groucho Marx, der gesagt hat, ich würde niemals einem Verein beitreten, der bereit ist, mich als Mitglied aufzunehmen oder so. Und in dem Zusammenhang ist ja eigentlich für mich als Laien, als Außenstehenden, völlig unabhängig von der technischen Bewertung der ganzen Geschichte, was geht, was nicht geht, was möglich ist, was nicht möglich ist. Was wollen die hier? Ich meine, das ist natürlich das Reich der Spekulationen, weil du hast wahrscheinlich, auch wenn du dich schon seit 15 Jahren oder mehr mit dem Thema beschäftigst, wirst du noch nicht in die Gelegenheit bekommen haben, dich jetzt mit den Piloten zu unterhalten oder wie man sich das auch immer vorstellen mag. Aber trotzdem hast du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen überlegt, okay, wenn die jetzt hier runterkommen und hier komische Sachen machen, warum machen die das eigentlich? Ich meine, also meine erste Annahme wäre, ja, Forschung. Wir gucken uns mal diese komische Population da an auf dem Globus und versuchen mal rauszukriegen, wie die ticken oder was die motiviert. Oder was für Möglichkeiten siehst du da, wenn wir jetzt nochmal kurz in dieses Reich der Spekulation eintauchen.
Das ist gar keine Spekulation. Also man muss sagen, warum sie das machen, darüber können wir nur spekulieren. Aber wir können zumindest versuchen, einige Rückschlüsse auf ihre Motive zu ziehen, aufgrund der Sachen, die sie getan haben. Und was man sagen muss, ist, was sich wie ein roter Faden durch die ganze UFO-Geschichte zieht, ist ein scheinbares Interesse der UFOs an Atomanlagen, an Atomraketenstandorten, an atomar betriebenen Flugzeugträgern, wie übrigens diese USS Nimitz ist auch atomar betrieben.
Das wäre das Einzige, was interessant an der Menschheit wäre, sozusagen, wenn ich jetzt einer Überlegung folge. Ne?
Ja, das ist jetzt wieder Spekulation. Du weißt nicht, warum sie sich dafür, sie könnten aus unterschiedlichsten Gründen sich dafür, sie könnten sich auch gar nicht für Atome interessieren, so wie wir uns nicht für die Streichhölzer interessieren. Was für uns interessant ist, ist, dass das Kind die Streichhölzer in der Hand hat und wir müssen aufpassen, dass es nicht im Band setzt. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
So, also sie interessieren sich auch für Kernkraftwerke. Es gab mehrere UFO-Sichtungswellen über Atomkraftwerken und alles Mögliche. Übrigens auch in unserem Nachbarland Frankreich oder in eurem Nachbarland Frankreich. Also das kann man schon sagen, sie interessieren sich für Atom und das ist auch der Grund, warum das ganze Thema von Anfang an eigentlich in militärischen Geheimdienstkanälen gelandet ist und halt nicht dort, wo es hingehört, in die Hand der Wissenschaft. Denn das Ganze fing, man ist sich eigentlich einig, dass das moderne UFO-Phänomen angefangen hat mit den ersten Atombombentests. Das Manhattan Project wurde ja ab 1942 in den USA gestartet, um im Geheimen die Atombombe zu bauen. Ein riesengroßes angelegtes Projekt. Es waren mehrere große nationale Labors und alle möglichen Anreicherungsanlagen und so in den USA beteiligt, alle im Geheimen. Und interessanterweise fangen in der Zeit also an, die Militär- und Geheimdienstmitarbeiter, die sich dort befinden, die beim Manhattan Project an diesen verschiedenen Standorten arbeiten, zum Beispiel Los Alamos National Laboratory oder Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, fangen die an, im Himmel irgendwelche komischen Fluggeräte zu sehen und Erscheinungen, die sie sich nicht erklären können und fangen auch an, Berichte rauszugeben an die CIA und also damals gab es ja noch keine CIA, aber an ihre Militär ihre Chefs halt, ja. Und die sagen dann, uns gehen hier wirklich langsam die Erklärungen aus. Wir haben glaubhafte Berichte, also wir haben unglaubliche Berichte von sehr glaubhaften Zeugen und haben keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Und so fing das Ganze an. Und es gibt mehrere spektakuläre Zwischenfälle, die zeigen, dass UFOs nicht nur in der Nähe von solchen Atomanlagen waren, sondern offenbar auch interagiert haben damit. Es gibt zum Beispiel einen wichtigen Zwischenfall von 1967, als an der Nordgrenze der USA zu Kanada ein UFO offenbar zehn Atomraketen deaktiviert hat. Ich habe mit dem Militärzeugen geredet, der damals dort im Bunker saß, mit dem Raketenstartoffizier, der im Falle des Falles den Knopf hätte drücken müssen, um diese Raketen zu starten. Seine Geschichte ist, er heißt Robert Salas, es war 1967 und sein Malmstrom Air Force Base, also sein Raketengeschwader, gehörte zu einer ganzen Kette von Atomraketensilos, die im Norden der USA installiert waren, um einen Angriff der Russen über den Nordpol abzuwehren. Ja, also das war so die Idee. Das hieß Northern Tier. Da waren in verschiedenen Bundesstaaten, dort waren solche Atomraketensilos. Und er bekommt also eines Nachts, als er dort im Bunker sitzt, einen Anruf von dem Wachmann an der Oberfläche, der sagt, ey, hier schwebt so ein komisches rotpulsierendes Ding über hier in der Nähe von unserem Atomraketensilo, was sollen wir denn machen? Und der, ja, keine Ahnung, pass auf, dass es nicht in die Absperrung kommt und so. Legt wieder auf, kurze Zeit später klingelt das Telefon wieder und der Wachmann ist wieder dran und sagt, jetzt ist es hier direkt, jetzt schwebt es hier direkt über ein Atomwaffensilo, was soll ich denn machen und so. Und in dem Moment fallen seine, es kann sein, ob die zeitliche Abfolge jetzt, ich glaube, da waren noch ein paar mehr Informationen, aber der Punkt ist, in dem Moment fallen seine 10 Atomraketen aus. Also er hat vor sich ein Kontrollpult mit 10 grünen Lampen, die jeweils den Status der einzelnen Raketen zeigen, ob sie abschussbereit sind oder nicht. Und in dem Moment gehen die alle 10 aus gleichzeitig. Und das ist äußerst ungewöhnlich, weil diese Atomraketensilos natürlich gerade so gebaut waren für den Fall, also die waren nicht in Reihe geschaltet oder sowas. Es gibt keine Begründung, warum die alle gleichzeitig ausfallen. Die sind nicht zusammengeschaltet, eben gerade. Und die sind vor allem extra abgeschirmt gegen elektromagnetische Impulse, weil halt im Fall eines Atomkriegs, wenn da eine Atombombe explodiert, gibt's halt solche Pulse. Und da wollte man halt sicherstellen, dass die Atomraketen trotzdem noch funktionieren. Also das hat zu einer großen Untersuchung geführt. Robert Salas hat auch nicht nur seine Geschichte, sondern er hat auch Dokumente über das Informationsfreiheitsgesetz an die Öffentlichkeit gebracht, die diesen Vorfall bestätigen. Wie er später erst rausgefunden hat, also er hat zuerst die Dokumente gekriegt und dann hat er sich berufen gefühlt, dazu darüber zu reden, weil das Archiv hat ja die Akte freigegeben. Hat dann erst später mit dem anderen, mit seinem Kommandanten Fred Maywald, der auch mit ihm in der Kapsel war, damals geredet und der hat gesagt, du, wir waren aber nicht in Echo Flight, also wir waren nicht in der Abteilung, sondern wir waren in Oscar Flight. Wir waren also an einem anderen Raketensilo und unser Vorfall war auch nicht am 16. März, sondern am 24. März. Also das heißt, er hat eigentlich seinen Geheimdienst, sein Geheimnisschwur gebrochen und hat Staatsgeheimnis ausgeplaudert, weil das war ja natürlich geheim eingestuft. Aber irrigerweise, er hat halt angenommen, dass es kein Problem ist, darüber zu reden und hat erst später erfahren, nee, sein Vorfall war noch ein anderer, aber hier ist dieser andere dokumentierte Vorfall. Und jetzt wissen wir, dass es also schon mindestens 20 solche Atomraketen gab, die von UFOs deaktiviert worden sind. Und die beiden Vorfälle haben an zwei verschiedenen benachbarten Silos innerhalb von einer Woche stattgefunden. Und es gibt darüber hinaus entlang des gesamten Northern Tiers mehrere solche Zwischenfälle. Es ist von 300 bis zu 300 UFO-Sichtungen in der Nähe von diesem Northern Tier in diesem Zeitraum und auch in den Mitte der 70er Jahre die Rede, wo UFOs sich dort gezeigt haben und teilweise tatsächlich offenbar eingegriffen haben. Mhm. Und dann kann man jetzt spekulieren, was hat es damit auf sich? Weil das ist ja nun wirklich eine eindeutige Interaktion. Und nicht nur diese Vorfälle, also es gibt übrigens auch, was das vermehrte Auftreten von UFOs in der Nähe von Atomanlagen angeht, da gibt es ein US-Luftwaffenbriefing für die CIA zu UFO-Sichtungen nahe Atomanlagen vom August 1952. Da haben die schon eine Studie über geografische Verteilung gemacht und schon damals gezeigt, dass die häufiger in der Nähe von Atomenergieanlagen gesehen werden. Die Franzosen haben, die machen ja seit über 40 Jahren UFO-Forschung, haben auf Grundlage der offiziellen französischen UFO-Statistik eine räumliche Punktrasteranalyse durchgeführt an der Toulouse School of Economics und haben auch eindeutig statistisch signifikante Häufung von UFO-Sichtungen in der Nähe von Atomanlagen festgestellt und so. Also, und es gibt noch viel krassere Fälle als das, was ich gerade erzählt habe.
Die schaffen wir jetzt aber nicht.
Nein, das weiß ich deswegen. Wir lassen das jetzt raus. Ja. Ich werde demnächst mal im Vortrag nochmal darüber berichten. Und auf unserer Website exomagazin.tv hat man sehr viel davon. Und ich rede auch mit dem weltweit führenden Experten in dem ganzen Ding, Robert Hastings, der alles parat hat.
Ja, also deine Seite werden wir auf jeden Fall verlinken. Was wir hier machen, ist natürlich nur ein winziger Ausschnitt. Ich meine, wir sprechen hier über 15 Jahre, also wie sollen wir das jetzt schaffen in der Stunde? Spontan fällt mir ein, okay, wenn jetzt tatsächlich Atomraketen am Zünden gehindert worden sind, also zynischerweise würde ich sagen, irgendwie hoffentlich sind die heute auch in der Nähe, weil die Welt ja gerade total verrückt spielt und dann vielleicht korrigierend eingreifen. Das als Zwischensatz. Dann bedeutet das aber im Grunde, oder man kann es eigentlich nicht anders interpretieren als so, okay, sie haben eigentlich dafür gesorgt, dass ein Fehler vermieden wird. Ein destruktiver, zerstörerischer Fehler vermieden wird. Das ist ja eigentlich alles, was passiert ist, ne?
Also die sollten in dem Moment ja nicht gezündet werden. Die waren dann eben nicht mehr in Startbereitschaft. Also sie sind ja die ganze Zeit natürlich startklar. Das war ja zu Hochzeiten des Kalten Krieges. Das musst du dir überlegen. Ja. Ein Knopfdruck und die hätten Atomraketen losgeschickt und dieses UFO hat dafür gesorgt, dass die halt nicht startbar waren. Ja, das ist das, was dort passiert ist. Aus der ehemaligen Sowjetunion gibt es einen Fall, wo berichtet wird, und das stammt aus KGB-Akten, die, glaube ich, George Knapp außer Landes geschafft hat, unter der Hand sozusagen, wo ein UFO bei einer ähnlichen Atomraketenstation die Zielkoordinaten der Raketen umprogrammiert hat, die Startsequenz eingeleitet hat und dann kurz vor dem Start wieder abgebrochen hat. Und die Leute dort in diesem Ding konnten nichts tun, um das zu unterbinden. Und welche Zielkoordinaten das waren, ist auch nicht in Erfahrung zu bringen. Aber das geht aus, aus russischen Akten hervor. Und also ich meine, und es gibt, wie gesagt, darüber hinaus noch ganz andere Fälle. Ja, und da muss man dann natürlich jetzt mal überlegen, was könnte das bedeuten. Also wir können, das Einzige, was wir sagen können, es ist so eine Art, was es definitiv ist, ist so eine Art Show of Force. Wir zeigen, dass wir hier sind, okay, und dass wir euch überlegen sind. Ja, wir zeigen euch, dass wir euch überlegen sind. Das zeigt es im Grunde. Das ist das Einzige, was man mit einiger Sicherheit sagen kann.
Und was sagt die NASA? Was sagt die NASA dazu? Ich meine, oder wie lange ist die NASA jetzt an diesem Thema dran? Oder war die von Anfang an interessiert und hat irgendwelche geheimen oder weniger geheime Projekte gemacht? Erzähl mir doch mal ein bisschen was zur NASA.
Die NASA ist der Regierung unterstellt. Die NASA ist eine Regierungsbehörde und die NASA hat sich die ganzen Jahrzehnte über äußerst bedeckt gehalten zu dem ganzen Thema. Mhm. Sie standen sogar im Verdacht, aktiv Beweise zu vertuschen. Es gab mal eine NASA-Mitarbeiterin, Donna Hare hieß sie, glaube ich, die sagt, sie hatte die Aufgabe, von den Mondfotos die Raum, irgendwelche komischen Installationen wegzuretuschieren und so. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber was jedenfalls klar ist, ist, dass die NASA sich nie mit UFOs beschäftigt hat, offiziell. Und übrigens hat gestern der Chef der russischen Weltraumbehörde ein Interview gegeben in Rossiya 24 oder sowas, Rossiya 24. Ah, und okay. Und hat gesagt, er hätte und er ist der Meinung, dass es gut sein könnte, dass wir auf diesem Planeten beobachtet werden, so wie man Mikroben beobachtet. Und er hätte mit Leuten mit Kollegen bei der NASA gesprochen und da gäbe es einige, die das auch so sehen. Aber das ist alles völlig inoffiziell, denn die NASA hat bis vor kurzem überhaupt nichts gesagt, bis sie einen neuen Chef hatten und der hieß Nelson. Der heißt Nelson. Der früher, ich glaube, der hat auch selber, wenn ich mich richtig erinnere, eine Astronautenkarriere und war auch Politiker und ist jetzt NASA-Chef und er ist sehr offen für das Thema. Er hat selbst mit mehreren Flugzeugpiloten geredet, die solche UFOs gesehen haben. Er hat mit Sicherheit auch mit David Fravor und solchen Leuten geredet. Er weiß Bescheid und er ist sehr offen für das Thema und er hat veranlasst, dass die NASA sich um solche Themen kümmern muss. Und deswegen hat die NASA also jetzt angekündigt, dass sie eine unabhängige Studie machen wollen, unabhängig von der geheimen Militärforschung im Pentagon. Und diese Studie soll im Frühherbst 2022 beginnen und hat vorerst ein Budget von $100.000 zur Verfügung, was nicht viel ist. Aber diese Studie ist auch jetzt nicht die groß angelegte UFO-Studie, sondern sie soll in einem ersten Schritt erstmal bestimmen, was ist denn bislang aus den vorliegenden Daten bekannt, was haben wir denn bis jetzt und wie könnten wir in Zukunft vorgehen, um weitere UFO-Informationen und Daten, Sensorsachen und so weiter zu sammeln und da eine konzentrierte Anstrengung zu machen, um das Feld zu erforschen. Sie schließen überhaupt nicht aus, dass da eine außerirdische oder sonst was für eine Intelligenz dahinter steckt. Aber man muss das sehen als den allerersten Schritt, der jetzt passiert. Und das könnte interessant werden, denn es gibt ja nun auch, wenn ich mich richtig erinnere, immer wieder hat es Astronauten gegeben, die von UFO-Sichtungen im All gesprochen haben. Und es ist ja nun auch bekannt, dass zum Beispiel von diesem Nimitz-Inzident, dass diese Objekte aus der Atmosphäre, also aus dem erdnahen Weltraum in die Atmosphäre fliegen, ins Wasser fliegen, wieder rausfliegen und zwar ohne, dass sie irgendeinen erkennbaren Eindruck hinterlassen würden im Wasser oder in der Atmosphäre. Es gibt also keinen Überschallknall oder irgendwas. Sie wechseln zwischen diesen drei Medien, die ja drei unterschiedliche Dichten haben, ja, also Luftleer, Luft und Wasser. Wasser hat ja eine viel höhere Dichte als Luft und als Weltraum sowieso. Und die Objekte fliegen dorthin und her, ohne dass es irgendeinen Unterschied macht, in welchem Medium sie sich gerade befinden. Und das ist eben eine dieser interessanten Eigenschaften dieser Flugobjekte. Also das heißt, das Weltall muss eine Rolle spielen. Aber ich bin mir im Laufe der Zeit immer unsicherer geworden, ob es sich wirklich um Außerirdische von anderen Planeten handeln muss. Ich glaube, es gibt auch noch andere Ideen, wo man da mal hingucken könnte.
Das ist eine schöne Überleitung, denn die Zeit schreitet voran. Es geht wahnsinnig schnell. Du hast, glaube ich, auch noch einen Termin gleich. Ich habe auch noch was. Von daher vielleicht nochmal einfach zusammenfassen. Wie würdest du die Wie würdest du die letzten 15 Jahre, die du dich ja sehr, sehr intensiv mit der ganzen Thematik beschäftigt hast, zusammenfassen? Das ist eigentlich eine dreigeteilte Frage, aber das schaffst du schon. Wohin führt das Ganze? Und jetzt nochmal ganz konkret deine Ideen, die gegen Außerirdische sprechen oder die mögliche Alternativen zu Außerirdischen darstellen. 1, 2, 3, los.
Hoffentlich weiß ich das alles noch. Also ich denke, dass wir in den letzten 15 Jahren, vor allem in den letzten 5 Jahren, ganz enorme Fortschritte gemacht haben, was die Regierungstransparenz angeht, was auch handfeste Fakten angeht und was dann auch zur Destigmatisierung dieses Themas beigetragen hat. Inzwischen gibt es ja also die NASA, aber nicht nur die NASA, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen will, und zwar ganz öffentlich wissenschaftlich. Das ist eben das Geile dabei. Die sagen, die Öffentlichkeit kann an allem teilhaben. Wir stellen alles zur Verfügung. Das wird also sehr spannend, was wir da erfahren. Vom Militär kriegen wir nichts mit. Die wollen ihre Sensoren geheim halten und ihre Quellen und Methoden schützen. Und es gibt das Galileo-Projekt von Professor Avilo von der Harvard University, der mehr als 100 Forscher inzwischen weltweit zusammengesammelt hat, die UFOs erforschen wollen mit eigenen Sensoren. Und es gibt Professor Hakan Kayal von der Universität Würzburg, der das interdisziplinäre Forschungszentrum für Extraterrestrik, das heißt IFEX, dort gegründet hat, und die suchen auch nach außerirdischer Intelligenz und wollen das UAP-Phänomen ergründen und das auch mit eigener Technologie, mit eigenen Kameras, die dann mit künstlicher Intelligenz gestützt versuchen, Anomalien zu finden. Jetzt bin ich der Meinung, dass das Phänomen nicht sowas ist wie eine Mikrobe, die wir unter dem Mikroskop untersuchen können. Und da können wir immer weiter reinzoomen und da sehen wir dann die Mitochondrien und die und was weiß ich und die Zellbestandteile und die Atome und so weiter und so fort. Weil wir uns, ich glaube, wir müssen eigentlich einen Perspektivwechsel vornehmen. Es ist eigentlich nicht so, dass wir von oben auf etwas herabblicken und denken, wir können das so erforschen, wie wir alles andere erforschen, sondern wir müssen wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir die Mikrobe unter dem Mikroskop sind und dass da jemand anders durchs Mikroskop guckt. Und es spricht alles dafür. Sie sind uns technologisch überlegen. Sie machen Sachen, die nach unseren Naturgesetzen unmöglich sind. Sie zeigen eine überlegene Intelligenz. Da könnte ich jetzt noch ganz andere Sachen erzählen, die ich jetzt rausgelassen habe. Wer sich dafür interessiert, vor allem Stichwort Skinwalker Ranch, Energiestrahlen, physiologische Wechselwirkungen und Beeinflussung von Menschen. Da gibt es noch ganz viel dazu zu erzählen. Das würde jetzt hier absolut den Rahmen sprengen. Aber wer sich dafür interessiert, auf Exo Magazin TV einfach mal reingucken. Ich habe Interviews gemacht mit dem anderen Projektleiter des noch viel umfassenderen und geheimeren UFO-Forschungsprogramms im Pentagon, ORSAP. Der heißt Dr. Colm Kelleher. Das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Interview. Also, wenn man das alles zusammennimmt, muss man sagen, wir haben es mit einer überlegenen Intelligenz zu tun. Das sind nicht einfach Leute wie wir, die von einem anderen Planeten hergeflogen kommen und gucken, was hier los ist. Was auch dagegen spricht, ist, dass sie ja die ganze Zeit da sind und gemessen werden. Also warum sollten sie immer diese großen Entfernungen zurücklegen und so? Haben sie nicht vielleicht hier eine Basis? Und wo könnte die Basis sein? Ist die vielleicht unter Wasser? Das ist ja einer der Orte, wo wir überhaupt nichts wissen, und die Navy hält alle Sensordaten unter Wasser geheim. Also USOs, Submarine, also unterseeische Objekte, sind noch viel geheimer als UFOs. Davon wissen wir so gut wie nichts. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass wir es, also meine Vermutung ist, und das ist pure Verschwörungstheorie, wie gesagt, aber es drängt sich mir der Eindruck auf, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, ob wir nicht in so einer Art Goldfischglas leben. Wir sind die Goldfische und halten das Innere unseres Goldfischglases für die einzige Realität, die es gibt. Und wenn wir nach draußen, so wie wenn wir in die Sterne schauen, da sehen wir irgendwas blinken oder so, weißt du, so pressen wir Goldfische manchmal unsere Nase gegen das Goldfischglas nach außen, sehen da irgendwas Verschwommenes und sagen, meinst du, dass da draußen gibt es noch was Größeres? Und dann sagt der andere Fisch, das ist Blödsinn, schwimm weiter. Und also ich denke, wir müssen uns wirklich ernsthaft mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass wir eine Welt innerhalb einer größeren Welt sind, von der wir halt nur ein paar Sachen mitbekommen, nämlich alles, was in Länge, Breite, Höhe und linear verlaufender Zeit sichtbar erscheint für unsere eigenen Sinne. Okay. Und für unsere lächerlichen Sensoren.
Ja.
Ich denke, es gibt eine übergeordnete Realität. Das ist mein derzeitiger Stand.
Ja. Abschließend vielleicht auch nochmal die Frage, was du dir noch so vorstellen kannst, auch um sozusagen ein kleines bisschen Spekulationsraum innerhalb unseres Goldfischglases. Das Haifischglas ist auch schön, ja. Du hattest ja eben gesagt, es müssen nicht unbedingt Außerirdische sein, es kann ja durchaus auch irgendwas anderes sein. Was meintest du damit?
Das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe.
Ja gut, aber das klingt ja schon irgendwie nach irgendeiner Instanz, die jetzt nicht wirklich menschlich ist.
Ja, ob sie nicht menschlich ist, ist eine andere Frage. Aber ob sie uns, also woher sich diese Überlegenheit ergibt, wieso sind die uns immer voraus? Wieso wissen die, was wir machen wollen? Wieso brauchen die sich nicht an unsere Naturgesetze zu halten und so?
Also vielleicht auch Automaten, KI oder sowas? Meinst du sowas?
Das ist eine der Theorien, dass es sich um künstliche Intelligenz handelt. Aber wir können ja auch mal zurückgehen in die Geschichte. Wer hat eigentlich Moses diese 10 Gebote gegeben da oben auf dem Berg? Was war das eigentlich für ein komischer Morgenstern, der die drei heiligen Könige zur Wiege von Jesus Christus geführt hat? Und was ist das für ein komisches Ding, was Uri Geller im Alter von 5 Jahren gesehen hat, dem er seine seltsamen Fähigkeiten verdanken will? Und was hat's mit, also ich meine, das Thema ist ja, das geht ja, da brauchst du auch, kannst du auch in andere Religionen gucken, was ist mit den Dschinn im Islam? Ist es völlig klar, dass es da unsichtbare Wesen gibt, die aus dem unsichtbaren Raum heraus das Geschehen auf der Erde lenken und leiten und so weiter. Und ja, also das ist eben eine Sache, über die ich jetzt eben nicht mal eben in 3 Minuten was sagen kann, weil da müsste man jetzt sehr ins Detail gehen, um das überzeugend darzustellen oder halbwegs überzeugend darzustellen. Aber all das deutet eben darauf hin und noch viel mehr. Ich meine, denken wir an die Frage, was ist Bewusstsein überhaupt? Wieso ist Bewusstsein nicht ans Gehirn gekoppelt? Wie kann es sein, dass es außerkörperliche Erfahrungen, Nahtoderfahrungen gibt, Remote Viewing, also Psi-Spionage sozusagen, es kann jeder lernen. Es gibt Leute, die sind mehr dafür begabt als andere. Wo gehen die denn hin mit ihrem Bewusstsein? Was gibt's denn da? Ja, wo gehen eigentlich die UFOs hin, wenn die plötzlich verschwinden? Wo kommen die her, wenn die plötzlich auftauchen und so? Gibt es da einen übergeordneten Raum? Gibt es da etwas, das größer ist als wir? Ja, und das berührt dann ganz zentrale Fragen, mit denen sich die Menschen seit Anbeginn ihrer Existenz beschäftigt haben. Religion, Gott und so weiter und so fort. Und das heißt also, dieses Thema wird, je mehr darüber bekannt wird, ist es wirklich geeignet, alles, was wir als menschliche Zivilisation kennen auf dem Planeten, absolut ins Wanken zu bringen, bis auf ein paar wenige Eingeweihte vielleicht, die das alles haben kommen sehen oder die in irgendwelchen Geheimzirkeln oder im Geheimbibliothek im Vatikan sitzen oder die, was weiß ich, wo sind, die das, die darauf vorbereitet sind oder die vielleicht auch schon im Kontakt stehen mit solchen, nennen wir sie, Wesenheiten. Also wie auch immer, das ist ja, wie gesagt, alles im Moment pure Spekulation. Das ergibt sich nicht aus Regierungsakten. Das Militär hat wahrscheinlich nicht so viel Ahnung davon, wer die sind und was die wollen. Aber es zeigt sich schon jetzt, dass es geeignet ist, das Leben auf dem Planeten über den Haufen zu werfen. Und deswegen müssen wir anfangen, ganz dringend uns ernsthaft darüber Gedanken zu machen. Wir müssen los von der Frage, ob es sie gibt, und hin zu der Frage, was wollen die und was sind ihre Absichten und wie hängt das mit uns zusammen? Mhm. Und wir werden auf ganz spannende Durchbrüche zählen können in der Zukunft in Sachen Bewusstseinswissenschaft und solche Sachen. Ich glaube, wir werden wirklich eine, das wird die größte Revolution, die es jemals gegeben hat auf dem Planeten. Hm. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Das ist wichtig.
Also ich finde die Vorstellung einer Art KI durchaus interessant. Auch in Bezug auf die Tatsache, dass ja auch hier die KI zwar noch in den Kinderschuhen steckt, aber sich ja durchaus weiterentwickelt. Und was womöglich dann irgendwann, um sich darauf vorzubereiten, wäre, glaube ich, wirklich wichtig. als ein Szenario, was passiert, wenn sozusagen unsere KI und die KI, ich sag mal von da oben, aufeinandertreffen, womöglich miteinander anfangen zu kommunizieren, was dann womöglich von uns übrig bleibt.
Aber es gibt ja auch die, es gibt ja die Simulationstheorie schon seit langem. Ich glaube, Ray Kurzweil war einer der ersten. Und viele Leute, die die interessanterweise auch immer in wichtigen Positionen sind, sind fest davon überzeugt, wir leben in einer Simulation. Elon Musk zum Beispiel. Und die eine der Begründungen dafür ist, dass ja wir selber mit unseren Computerspielen jetzt schon fast in der Lage sind, eine Realität zu imitieren, dass es demjenigen, der in dem Computerspiel ist, gar nicht mehr möglich ist, die Realität von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Und wenn wir in so wenigen Jahren dazu fähig waren, dann spricht doch alles dafür, dass in andere Zivilisationen vor uns auch dazu in der Lage waren, das zu tun. Ja. Und dazu kommt dann noch die ganze Frage mit den lebenserhaltenden, mit den ganzen lebenserhaltenden Faktoren. Wieso sind die Faktoren auf der Erde genau so eingestellt, dass sie biologisches Leben begünstigen und nicht ein halbes Grad wärmer oder kälter? Oder wieso ist die Erde nicht ein bisschen weiter weg von der Sonne und so? Das sieht alles aus wie eine Simulation, sagen die. Ja. Das ist jetzt die andere, so könnte, das ist jetzt der technokratische Ansatz zu dieser, zu diesem multidimensionalen Begrifflichkeit, was ich versuche darzustellen.
Ja, ja. Ja, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Ich finde, ja, wie gesagt, wir haben vor einer Weile schon mal darüber gesprochen. Jetzt hast du wieder viel Neues, auf den Tisch gelegt. Und ja, also wir müssen da so eine kleine Tradition draus machen. Also ich bin natürlich nicht so drin wie du in dem Thema, aber ich fand's als Kind schon interessant und von daher finde ich es tierisch spannend, was du da alles machst. Und vielleicht können wir demnächst mal ein Update machen, zum Beispiel, wenn die NASA, wenn das NASA-Projekt im Herbst angefangen hat oder dann Anfang nächsten Jahres oder so. Super spannend. Ja, wir müssen Schluss machen. Wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Ich habe keine Ahnung, wo die Zeit geblieben ist. Und eigentlich müssen wir noch viel, viel länger darüber sprechen. Vielleicht machen wir irgendwann tatsächlich mal für UFO-Nerds oder so, machen wir mal eine Sendung mit offenem Ende. So, dass wir oder ein Livestream oder so, dass wir das durchziehen, bis die Chips alle sind und keiner mehr stehen kann und alle einschlafen oder so. Also könnte ich mir wirklich gut vorstellen. An dieser Stelle, Robert, erstmal vielen Dank. Wir haben das ziemlich spontan hier gemacht und ich finde es hochspannend und freue mich auch schon auf die Reaktion und auf die Spekulation möglicherweise und wünsche dir erstmal vielleicht abschließende Frage noch. Was hast du als nächstes vor? Was machst du gerade? Wo steckst du drin oder was gehst du gerade an? Mit der Bitte um kurze Antwort.
Ich gehe jetzt in die Küche und koche was zu essen für meine Kinder.
Ja, in diesem Sinne wunderbar. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen, sehr verehrtes Publikum. Bis demnächst und tschüss, Robert Fleischer.
Ciao, ciao.